Greenvestigativ, der True Crime Podcast zu Umweltverbrechen.
Hallo und herzlich willkommen zu Greenvestigativ, dem neuen Podcast von Greenpeace. Es ist der erste True Crime Podcast, der sich mit Umweltverbrechen und Umweltskandalen auseinandersetzt. Wir blicken gemeinsam mit ExpertInnen und mit prominenten Gästen für euch hinter die Kulissen, erklären Fälle und erzählen euch, wie das Greenpeace-Investigativteam arbeitet und funktioniert. Mein Name ist Emanuel, ich bin euer Host und Pressesprecher bei Greenpeace und heute bei mir zu Gast sind Stefan, wissenschaftlicher Experte im Investigativteam und Raffi, Content Creator, Influencer und Streamer. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Danke, hallo.
Womit wollen wir uns heute beschäftigen? In unserer ersten Folge sprechen wir über nichts Geringeres als das, was im Boulevard bezeichnet wurde als der größte Müllskandal der Zweiten Republik. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen hochgestochen, aber es ist auf jeden Fall der größte Müll- und Abfallwirtschaftsskandal der jüngeren Geschichte in Österreich. Und wir nehmen euch mit auf eine Reise, wie diese Recherche passiert ist, was wir daraus gelernt haben und wie das Ganze zustande gekommen ist. Es geht um die Mülldeponie am Ziegelofen in St. Pölten. Dieser Fall beschäftigt uns seit über einem Jahr. Es hat viel Recherche und Arbeit dazu gegeben. Und bevor wir tiefer eintauchen, wüsste ich gerne mal von dir, Stefan, wie haben wir denn erfahren von diesem Fall? Wie ist das zu uns gekommen?
Also ich bin bei Greenpeace zuständig, dass so anonyme Hinweise oder Informationen aus der Bevölkerung, die bei uns einlangen, dass ich die bearbeite. Und letztes Jahr im ungefähr Spätsommer ist bei mir ein E-Mail eingegangen, wo eben diese Deponie am Ziegelofen beschildert wurde, dass dort es sehr stinkt, dass es dort zu dubiosen Aktivitäten kommt. Es ist eine Reihe von behördlichen Bescheiden angehängt gewesen. Es war ein richtiges Datenkonvolut, das man da erreicht hat. Und ich habe mir das auf den ersten Blick mal angeschaut und habe mir gedacht, okay, das schaut verdächtig aus, aber ist es auch wirklich eine Geschichte, weil mir eilen viele solcher Dokumentenkonvolute. Und dann war aber bei diesen Dokumenten ein Bild dabei, das die Deponie zeigt. Und der Deponie ist so ein riesiger Berg aus diffusen, undefinierbaren Überbleibsel von Müllverbrennung, also so metallisch-sandischen Elementen, braune Erde spielt alle Farben wieder, es ist ein großer Berg. Und auf diesem Berg sozusagen sieht man einen kleinen Haufen von Sperrmüll. Also das hat ausgeschaut auf diesem Foto, wie wenn man das Novorock zusammenräumt. Also da waren so Alustangen von Pavillons, es war ein gelbes Stockerl, ein roter Plastikeimer. Und diese Sachen sind eindeutig unbehandelter Rest- und Sperrmüll. Und das hat auf einer Deponie nichts verloren. Es ist illegal seit 2008 in der gesamten EU. Und dieses Bild haben wir zum Anlass genommen, dorthin zu fahren und uns diese Deponie genauer anzuschauen.
Bevor wir darauf eingehen, machen wir vielleicht noch eine kleine Zeitreise zurück. Wir wissen, es ist jetzt eine Deponie, die in privater Hand ist. Wie ist das denn überhaupt die Entstehungsgeschichte dieser Deponie vor Ort? War da immer eine Deponie? War da früher was anderes? Und was ist eine Deponie überhaupt? Sollten wir vielleicht einmal klären für alle, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen müssen.
Also beginnen wir bei der Deponiefrage. Also es gibt in Österreich verschiedene Deponiekategorien. Also die simpelste und umweltfreundlichste Deponie unter Anführungszeichen ist eine Bodenaushubdeponie. Da kommen nur Erden hin. Dann gibt es sogenannte Bauschuttdeponien. Dort wird Bauschutt deponiert. Bauschutt ist manchmal auch ein bisschen gefährlich. Deswegen braucht man eine Grundwassersicherung und so weiter. Und dann gibt es sehr heikle Deponien. Also das sind dann Deponien, wo Verbrennungsrückstände abgelagert werden, wo gefährliche Abfälle, die stabilisiert werden, im Vorhinein abgelagert werden. Und der Deponie, so wie in St. Pölten, ist sozusagen ein Ort, wo wir das, was übrig bleibt von unserer Konsumgesellschaft, von unserer Industriegesellschaft, das wird dort sicher verwahrt. Es soll keinen Austausch mit der Umwelt geben. Und es wird sozusagen in eine Art Box gesteckt. Und dort soll es für die Ewigkeit liegen, ohne dass es mit der Umwelt in einen Austausch kommt und die beschädigt. Also eine Deponie ist ein sehr verantwortungsvoller, gefährlicher Ort, der gepflegt, gemonitort und gewartet werden muss. Und diese Deponie am Ziegelofen heißt am Ziegelofen, weil man dort früher für die Ziegelproduktion Lehm abgestochen hat. Also es war eine tiefe Grube in den 60er Jahren ungefähr. Dann hat man diese Ziegelproduktion eingestellt und in den 1960er Jahren hat sowas wie die Konsumgesellschaft in Österreich begonnen und die Abfälle sind immer mehr geworden. Und damals hat man sich entschieden, dass man die Abfälle einfach in so Gruben reinschmeißt. Und eine Lehmgrube hat den großen Vorteil, dass Lehm ist sehr wasserundurchlässig. Das heißt, wenn man da jetzt Müll reinschmeißt, kommt das nicht so schnell ins Grundwasser. Und das war damals halt aus den Augen, aus den Sinn die Mentalität. Und man hat diese Grube sozusagen einfach mit Müll aus St. Pölten aufgefüllt. Und später, 70er, 80er Jahren, sind so die ersten Müllgesetze gekommen, Müllabfuhrgesetze gekommen. Und dann hat man begonnen, eine ordentliche Deponie draus zu machen. Und die Stadt St. Pölten hat das übernommen und hat diese Deponie bis 2019 immer nach rechtskonformen Zustand, kann man sagen, geführt und hat aus dieser Grube einen riesigen Berg gebaut. Und 2019 hat die Stadt St. Pölten entschieden, diese Deponie zu verkaufen. Man muss dazu sagen, es ist jetzt ein Deponieberg und neben dem Deponieberg ist eine Müllbehandlungsanlage. Und neben der Müllbehandlungsanlage ist ein Zwischenlager für den Müll aus St. Pölten. Also in St. Pölten wird der Restmüll gesammelt von der Müllabfuhr. Der kommt auf diesen Zwischenlagerplatz und von diesem Zwischenlagerplatz in die Müllbehandlungsanlage. Und in dieser Müllbehandlungsanlage sollte Metalle rausgeholt werden. Es sollte alles, was gut brennbar ist, wie Plastik, herausgefiltert werden, damit das in die Müllverbrennung kommt und energetisch verwertet wird. Und alles, was so biologisches Material ist, wie Lebensmittelreste, Grünschnitt und so Zeug, das soll dort quasi kompostiert verrottet werden, damit möglichst wenig in die Deponie reingebracht wird. Weil Deponieflächen sind stark begrenzt, wir haben sehr wenig, sie sind aufwendig zu pflegen und dort soll nur das landen, was wirklich nicht mehr verwendbar ist. Und 2019 war diese Müllbehandlungsanlage sehr defizitär und die Stadt St. Pölten hat sich entschieden zu verkaufen und hat eine Ausschreibung gemacht und die Firma Zöchling hat dann die Deponie dort gekauft.
Gut, jetzt wissen wir, was eine Deponie ist. Wir wissen, wie es dazu kam, die ganze Entstehungsgeschichte. Gehen wir zurück zu diesem Hinweis. Du hast von dem Foto gesprochen in dem Datenkonvolut, das wir gefunden haben, das verdächtig war, dass der Anstoß war für uns, eine Recherche zu beginnen. Wie ist es dann weitergegangen? Wie war die Vorgehensweise?
Ja, in einem ersten Schritt habe ich mir all das, was ich jetzt erzählt habe, mal recherchiert. Also man schaut sich Kaufverträge an, man schaut sich an, welche Firma ist da beteiligt, war die schon mal auffällig, gibt es sonstige Hinweise, gibt es Bürgerinitiativen in der Umgebung, gibt es Medienberichte und sehr schnell ist klar geworden, dass ab dem Moment, wo die Zöchling diese Deponie übernommen hat und als privater Betreiber geführt hat, hat es begonnen zu stinken. Es hat mehrere Zwischenfälle gegeben, wo aus dem Kanal eine schwarze, dubiose Suppe rausgekommen ist. Und es hat sehr viel Müllverwehungen gegeben. Und all diese Sachen sind Indikatoren, dass dort wirklich was nicht stimmt. Und deswegen haben wir im Büro überlegt, okay, was können wir machen? Und wir haben kurzerhand eine Mission zusammengestellt. Also man braucht da jemanden, der eine Drohne fliegen kann. Man braucht jemanden, der weiß, was er da sieht, also einen inhaltlichen Experten. Und dann sind wir hingefahren, sind mit der Drohne hochgeflogen und haben einen riesigen Berg gesehen, also wie eine Sandkiste voll mit so Spielzeugfahrzeugen, schaut das aus der Luftperspektive. Also da war reger Betrieb, man sieht verschiedene Baggerfahrzeuge, man sieht riesige offene Restmüllberge und auf dem Deponieberg sozusagen ist ein Lastwagen hochgefahren, der voll mit Restmüll war. Der hat dort abgekippt und sofort sind zwei so Planierraupen und so kleine Baggerfahrzeuge bereitgestanden, die diesen Restmüll im Deponiekörper sofort verscharren und eingraben und mit Erdreich überdecken. Und diese Szene haben wir gefilmt und gesehen. Und haben das sauber dokumentiert mit Video, mit Bild. Und das haben wir dann ausgewertet und waren sehr verstört, weil es so einen Fall in Österreich noch nie gegeben hat.
Wir sind ja nicht nur einmal dort gewesen, weil es könnte ein Zufallstreffer sein, es könnte Glück sein, es könnte sein, dass es einfach so passiert ist. Wir sind mehrmals hingefahren und da haben wir dann auch dich, Raffi, mitgenommen. Wie kam es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit, die ja doch eine ungewöhnliche ist, als Content Creator und Influencer, sich einer investigativen Recherche anzuschließen?
Ja, das ist eigentlich nach dem Sommer losgegangen, würde ich sagen. Also schließt sich perfekt damit, wie dann der Hinweis gekommen ist. Da ging es um die Nationalratswahl tatsächlich, weil Greenpeace unter anderem mit einigen anderen NGOs versucht hat, namenhafte Persönlichkeiten in Österreich für Wahlaufrufe zu motivieren. Und eine Person davon war ich. Und da habe ich erstmals Kontakt mit euch gehabt dann praktisch. Und als kleines Dankeschön, dass ich da mitgemacht habe, wurde ich dann von euch auch zu den Erdgesprächen eingeladen, was ich super fand und war sehr inspiriert von vielen Vortragenden, die dort ihre Geschichten vom Aktivismus erzählt haben. Und das ist was, was mich schon lange interessiert, wo ich schon lange mehr Praxiserfahrung auch sammeln möchte und mehr involviert sein möchte. Und genau das habe ich im Prinzip dann vor ein paar Leuten aus eurem Team geäußert, nachdem die Erdgespräche vorbei waren. Und dann hat es geheißen, ja, wir machen eh immer wieder investigativ Sachen. Gerade ist jetzt noch nicht so wirklich was in der Pipeline, aber wir schauen mal, wann was kommt. Es kann aber sein, dass es erst nächstes Jahr ist. Und ich glaube, es waren keine zwei Wochen später, dass ich dann einen Anruf bekommen habe. Und dann haben wir uns im Büro bei euch getroffen, habe ich das ganze Team kennengelernt. Und ich glaube, dann wieder ein paar Wochen später sind wir schon nach St. Pölten gefahren.
Wie ist es dir gegangen dort? Wie waren deine Eindrücke vor Ort?
Ja, es war, also was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, es war wirklich kalt. Es war wirklich kalt. Also es war, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember um den Dreh. Und wir waren ja Aufbruch war um 6 Uhr morgens, glaube ich. Und ansonsten habe ich, glaube ich, am Anfang von den Eindrücken gemerkt, ich kenne mich nicht wirklich aus. Also alles, was Stefan gerade erzählt hat, war mir damals komplett fremd. Ich habe sagen können, was eine Mülldeponie ist, aber allein die Definitionskriterien, wie sich das unterscheidet, habe ich keine Ahnung gehabt. Und das war super spannend, da bei einem Experten praktisch dann live mitzulernen und eben durch die Drohnenkamera sozusagen das live mitzuverfolgen, was der Stefan gerade erzählt hat und eben dann die Erklärung dazu zu hören, warum das nicht in Ordnung ist oder warum da was nicht stimmt und da was nicht passt. Es war ja nicht nur diese eine Geschichte, es waren mehrere Sachen, die auffällig waren im Endeffekt. Und das erkennt halt ein Laie, wie ich dann auf gar keinen Fall. Also beim ersten Mal da mitgehen, war ich wirklich sehr planlos, habe halt versucht mitzufilmen, was geht, weil ich glaube, so geht's nicht nur mir, sondern so geht's der breiten Masse der Bevölkerung. Wenn die diese Mülldeponie anschauen würden, auch im Detail und genau davor stehen, wüssten die wahrscheinlich nicht, was dort falsch läuft. Und deswegen ist es super wichtig, dass es halt ein Team gibt, was das aufschlüsseln und erklären kann. Und da bin ich dann happy, dass ich das Sprachrohr unter Anführungszeichen sein konnte, was dann meiner Community in Form von Social Media diese Informationen weitergibt.
Du hast ja schon erwähnt, du teilst sehr viel Content auf diversen sozialen Medien, auf Plattformen, bereitest Videos auf. Wie ist denn die Reaktion innerhalb deiner Community darauf, dass nicht nur klassischer Content von dir, der früher in der Vergangenheit sehr viel mit Gaming-Bezug war, sondern jetzt auch politische Themen oder Umweltthemen sind, kommt?
Ja, ich vertrete da schon, das wissen Leute aus meiner Community, seit 2018, glaube ich, so ein bisschen eine politische Richtung. Das war ein Thema, was mich auch schon während meiner Schulzeit beschäftigt hat. Also ich war immer schon jemand, der sehr für solche Themen gebrannt hat. Und ich glaube, es gibt einfach eine Connection zwischen all diesen Themen und ich sage immer ganz gerne, kein Raum ist unpolitisch, egal ob es das Gaming oder das Streaming ist oder irgendwas anderes, es ist immer wichtig, über die Sachen, die in der Welt passieren, die gerecht oder ungerecht sind, politisch relevant sind, zu sprechen, weil alles hängt irgendwo zusammen. Und das habe ich immer schon gemacht, aber vor allem in den letzten Jahren ist es stärker geworden aufgrund von dem, was auf der Welt gerade passiert. Glaube ich, brauche ich niemandem erzählen. Und auch umwelttechnisch, was viel passiert natürlich. Und eine Sache, die halt von der Reaktion schwer zu deuten ist, ist, dass soziale Medien ja auch sehr daran arbeiten, politische und kritische Inhalte einzuschränken. Also das war auf jeden Fall was ich direkt gemerkt habe, bei vielen Sachen, die ich gemacht habe. Wobei ich aber dann auch sagen muss, dieses erste Video zu dem Zöchling am Ziegelofen-Deponie-Thema, das ist für die Verhältnisse eigentlich ganz gut gegangen und hat sehr guten Anklang gefunden. Leute, vor allem aus lokalen Bereichen, haben sich bei mir per DM oder in den Kommentaren gemeldet, also Leute aus Niederösterreich oder auch Leute aus meinem Umfeld dann. Also ich habe selber Wurzeln in Niederösterreich und da haben sich dann Leute auch gemeldet und haben gesagt, super, dass du das machst. Aber es gab auch genauso, und das hat man, glaube ich, überall bei solchen Themen, dann Leute, die halt dagegen reden, ja, was sollen es denn machen, die armen Mülldeponien so. Ja, also es ist halt gemischt, aber overall positives Feedback, dass man sowas macht.
Das, was du machst mit deiner Community, ist die eine Art, politischen Content zu vermitteln. Auch bei uns auf der Homepage gibt es die Möglichkeit dazu, nämlich auf act.gp/deponie könnt ihr unsere Deponie-Petition unterzeichnen. Es ist ein super Tool für politische Partizipation, teilzunehmen, aufzustehen, zeigen, dass es viele Leute gibt, die dieses Thema interessiert, die es beschäftigt. Wir werden den Link auch in den Shownotes unten für euch einblenden, gemeinsam mit allen anderen Informationen zu dieser Folge. Neben der Community online ist natürlich auch sehr spannend und relevant für uns gewesen zu sehen, wie die Bevölkerung reagiert, vor allem die lokale Bevölkerung. Stefan, du hast ja die Möglichkeit gehabt, immer wieder mit Leuten in Austausch zu kommen. Wie war die Reaktion darauf, irgendwie das zu erfahren, dass dort sichtlich ein Skandal sich anbahnt und dass sich auch jetzt jemand annimmt, diesem Thema.
Es war sehr berührend und herzergreifend. Also wir waren bei einer Podiumsdiskussion und dort hat man gemerkt, da fliegen die Emotionen, die Leute wohnen dort seit 5 Jahren neben dieser Deponie, davor war nichts und plötzlich stinkt es die ganze Zeit, niemand hat sie ernst genommen, die Anrainer haben sich organisiert, wurden aber trotzdem nicht ernst genommen, sind bis zum Landesverwaltungsgerichtshof gegangen, der hat sie abgeschmettert und dann kommt sozusagen Greenpeace und regt da etwas an und es wird kontrolliert und es wird plötzlich kommen Dinge in Fahrt und also ich bin da dort gesessen und da ist einfach so eine Frau in der ersten Reihe gesessen und die hat immer, wenn diese Dame vom Unternehmen gesprochen hat, einfach so genial reagiert, so, ich kann das nicht mehr hören, euch eine Ausrede, macht's doch bitte was. Und jetzt, wenn ich gesprochen habe, habe ich einfach gemerkt, so, ja, gib's Erna. Ja, also auch danach, es sind sehr viele zu mir hergekommen, haben sie persönlich bedankt mit Tränen in den Augen, sie haben mir andere Fälle geschildert. Also da gibt's eine Schrebergartenanlage, die ist direkt neben dieser Deponie. Und in dieser Schrebergartenanlage konnten die Leute nicht mehr draußen sitzen und gemütlich gemeinsam essen am Sonntag mit der Familie, weil dort eine Fliegenepidemie war. Oder der Geruch war zum Teil so stark, dass man, ja, also da riecht's. Wir waren selber dort, man kommt hin, es kommt dann in so Böen immer so vereinzelt, dieser Schwefel, Ei, ranzig, also sehr, sehr grauslich, ja.
Wir haben in den mehreren Besuchen dort sehr viel an Daten gesammelt, sehr viele Bilder gemacht, sehr viele Videos gemacht. Wir haben danach viel Zeit verbracht, das auszuwerten. Und uns dann natürlich gefragt, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Paket an Informationen? Und haben uns entschieden, natürlich mit den Behörden zu kommunizieren. Kannst du uns da einen Einblick geben, wie das abgelaufen ist?
Ja, nach dem ersten Besuch waren wir schon sehr überrascht, dass wir da hinfahren und beim ersten Mal beobachten, dass dort illegal Restmüll eingegraben wird. Man muss dazu sagen, das war direkt nach dem Jahrhunderthochwasser in Niederösterreich und nach einem Hochwasser haben wir immer diese Ausnahmesituation, dass sehr, 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 sehr viel Müll sehr, sehr schnell entsteht. Und in Niederösterreich ist noch dazu diese Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr ausgefallen wegen dem Hochwasser. Jetzt hat es da noch einen zusätzlichen Rückstau gegeben. Und deswegen hat man in einer Art Noterlass genehmigt, dass man Restmüll offen lagern darf an definierten Stellen. Und darunter war zum Beispiel auch die Deponie am Ziegelofen. Und die ist vor Restmüll übergegangen. Also da waren 3 riesige Restmüllberge. Bei unserem ersten Besuch war da sogar noch ein ziemlich kleiner See, wo so ein abgesoffener Bagger drinnen gestanden ist, inmitten dieses Müllbergs. Und hinter dieser Müllgrube sozusagen ist der Berg aus Mist, die Deponie selbst, wo Vogelschwärme herumkreisen und dann versucht man halt irgendwie diese Anlage zu verstehen aus der Luft und sie zu orientieren. Und wir haben dann bestmöglich das dokumentiert, haben gesagt, okay, wir fahren noch ein zweites Mal hin, um zu schauen, wie geht's dort weiter. Beim zweiten Besuch haben wir gesehen, die Deponie ist extrem angewachsen. Also die Zöchling haben sozusagen nur innerhalb von einem Monat so, was sind das, wahrscheinlich hunderte Lastwagen voll aufgekippt und planiert. Und man hat sozusagen an den Hängen der Deponie haben überall so Plastikfetzen rausgeschaut. Es hat richtig dystopisch ausgeschaut. Und in so Gruben rundherum hat sie auch extrem viel Plastikmüll gesammelt. Da hat man zum Teil die Etiketten noch lesen können. Da haben wir über die Drohne gesehen, okay, das ist ein Supermarktsackerl. Das hat ausgeschaut wie der gelbe Sack, den man aufschneidet, der explodiert und dann liegt dieser ganze Plastikmüll da auf einen Haufen benannt. Und dann haben wir gewusst, okay, da wird in großem Stil unbehandelt Restmüll eingegraben und sind dann ins Ministerium marschiert, haben dort dann sofort einen Termin bekommen. Und die Beamten dort, denen haben wir man sitzt dann bei so einem großen Tisch und dann sitzen da 2 Vertreterinnen des Ministeriums gegenüber, man kommt da rein, man kriegt einmal Getränk und dann haben wir die Bilder ausgedruckt mitgehabt und haben das Bild einmal so rübergeschoben. Und der Beamte kriegt so wirklich große Augen, schaut das an und sagt, es schaut aus wie in Rumänien, sowas kenne ich nicht aus Österreich. Wo ist das? Und wir wollten halt klären, gibt es vielleicht eine Sondergenehmigung oder gibt es irgendeine Ausnahmeregelung, weil das ja alles sehr diffus ist? Und der Beamte hat gesagt, nein, also das ist eindeutig und hat sich sehr bedankt. Und dann haben wir halt ausverhandelt, wie wir weiter tun. Weil natürlich die Frage ist, wir sind ja zu dem Zeitpunkt, hat das niemand gewusst. Also wir haben das die ganze Zeit mit uns mitgetragen in einem kleinen Kreis, haben es niemand erzählt, haben es sauber dokumentiert und dann haben wir es sozusagen einmal dem Ministerium gezeigt. Und das Ministerium hat gesagt, okay, in charge für diesen Fall ist eindeutig die niederösterreichische Behörde und sie müssen das weiterleiten und wir sollen bitte das alles zusammenfassen und die Bilder und Videos übergeben. Und das war an einem Dienstag und wir haben gewusst, okay, bis Freitag müssen wir das machen und ich und der Kollegin haben dann zu zweit hunderte Bilder, ich glaube über 100 Videos ausselektiert, haben diese Luftbilder von der Drohne genau eingezeichnet, wo ist was. Mittlerweile kennen wir die Anlage sehr gut, es ist so quasi wie unsere Westentasche, wie man so sagt, und haben da sehr schön dokumentiert, wo wir was gesehen haben, wo wir glauben, dass es eine Verdachtsfläche ist, haben die Videos schön beschriftet, weil das ist übrigens nicht so leicht und das alles haben wir in einen Ordner reingegeben, haben Dokumente zugegeben, das ungefähr beschreibt, was wo zu sehen ist und haben das den Behörden überreicht. Und was für mich sehr schön war, war so nach einem halben Jahr dann erfahren über zwei Ecken, dass diese Dokumentation sehr vorbildlich war und die Beamten sich sehr gefreut haben, dass das so gut und großartig gemacht worden ist. Und so als kleine lustige Side-Geschichte, ich habe das einfach mit Paint gemacht. Also so mit Paint, so rote Striche reingezeichnet und so. Also.
Ja, ich meine, die Mittel als NGO sind halt auch begrenzt. Man muss sich da irgendwie zu helfen wissen und es hat funktioniert. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein gutes Beispiel, dass man sieht, wenn man den Willen hat, wenn man sich auskennt, dann findet man eine Möglichkeit, das auf den Boden zu bringen. Was dann weiter passiert ist, es ist ein bisschen liegen geblieben bei den Behörden, die haben auch überlegen müssen, was tun wir jetzt damit, wenn es etwas ist, was es in Österreich noch nie gegeben hat. Und es ist dann schlussendlich rausgekommen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, nämlich die Behörden müssen dorthin gehen und eine Kontrolle machen. Weil bis jetzt sind das irgendwie ein Konvolut an Informationen, an Beweisen, an Hinweisen, an Dingen, aber man kann es nicht wirklich sagen, bis man dort ist. Was für uns schon irgendwie ein großer Erfolg war, zu hören, das wird wirklich ernst genommen, da passiert was, die Leute verstehen die Dringlichkeit und fahren hin und machen eine Kontrolle. Wie ist das dann abgelaufen, Stefan?
Ja, bei den Terminen war relativ schnell klar, dass das sofort kontrolliert werden muss. Die Frage ist, wie schnell kann man so eine Kontrolle organisieren, weil es sind mehrere Abteilungen zuständig. Man braucht dann eine Baggerfirma, die nicht eingeweiht ist. Man braucht so Menschen, die dann am Boden herumgraben. Man braucht Expertinnen. Und das muss man alles organisieren und das hat das Ministerium gemeinsam mit der niederösterreichischen Behörde sehr schnell gemacht. Und am 12. Dezember haben die dann die unangekündigte Kontrolle durchgeführt und haben uns auch sozusagen mitgeteilt, dass im Mitte Dezember eine Kontrolle stattfinden wird. Und wir haben gewusst, okay, wir warten die Kontrolle ab, bevor wir medial kommunizieren und haben uns eben darauf vorbereitet. Und es war dann sehr spannend, weil am Tag vor der Kontrolle waren wir nochmal am Standort vor Ort und haben gesehen, hier wird aufgeräumt. Es war kein Betrieb. Man hat gesehen, dass diese Plastikfetzen, die vorher an den Bäumen gehangen sind oder diese Plastikfetzen, die wir vorher dokumentiert haben, an den Hängen, die sind ein bisschen verschwunden. Es hat alles ein bisschen ordentlicher ausgeschaut. Und da war mir klar, okay, da dürfte eine Information durchgesickert sein. Und dann war Nachmittag, wir haben gewusst, okay, heikel. Und dann hat uns um 5:30 ein Journalist angerufen und hat gesagt, er hat erfahren, dass morgen eine Kontrolle ist beim Standort der Zöchling in St. Pölten, was wir damit zu tun haben. Und wir hatten sehr viel Glück, weil die richtige Person bei uns abgehoben hat, die gesagt hat, ja, es ist schon sehr spät, ich weiß nicht, ich bin da nicht zuständig, ich versuche jemand zu erreichen. Und hat gefragt, wie lange sind sie noch da? Und der Journalist hat gesagt, ja, bis 18 Uhr. Und dann hat er ihn um 5 vor 18 Uhr zurückgerufen, hat gesagt, ja, ich habe leider niemand mehr erreicht, ich kann dazu nichts sagen. Aber es war für uns sozusagen der Beweis, okay, diese unangekündigte Kontrolle ist nicht so unangekündigt wie gedacht.
Es hat dann am Tag darauf die Kontrolle stattgefunden, die unangekündigte. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie so eine Kontrolle abbrennt? Was sucht man überhaupt? Was braucht es dafür? Wie funktioniert das Ganze, Stefan?
Also es ist eine Baggerfirma beauftragt worden, zum Landhaus nach St. Pölten zu fahren. Dort wurde dieses Fahrzeug dann in der Früh angewiesen, zur Deponie am Zieglofen zu fahren, damit der Baggerfahrer nicht weiß, wo der Einsatzort ist. Der ist dann dahin gefahren, dann sind auch die Leute vom Ministerium dabei, die Leute von der Behörde sind dabei und die klopfen da sozusagen beim Schranken an und sagen, bitte Betrieb einstellen, unangekündigte Kontrolle, wir kommen jetzt rein. Und der Zuständige der Firma hat dann gesagt, okay, der wurde dann auch gleich vernommen. Wir wissen, dass er gesagt hat, er hat nichts gesehen, er weiß von nichts. Und die Beamten haben ja ganz genau gewusst, wo sie suchen müssen. Sie sind hoch auf diesen Deponieberg und haben im ersten Loch schon gesehen, okay, sieht nicht gut aus. Und im zweiten Loch war eindeutig, dass hier unbehandelter oder zu wenig behandelter Restmüll, wie es in der Gesetzessprache ist, im großen Stil vergraben ist. Und dann war klar, die Deponie muss sofort gesperrt werden. Und es braucht sie eine großflächige Untersuchung, um diese Dimension, also man muss sich vorstellen, der Berg ist, weiß nicht, fast 100 Meter hoch. Es ist ein Areal von mehreren Hektar. Man hat da Volumina von 1 Million Kubikmeter, die da herumliegen. Und die müssen irgendwie jetzt sozusagen im Nachhinein wie bei einer archäologischen Ausgrabung durchsucht werden. Und bei dieser Kontrolle haben sie halt nur geschaut, okay, wir finden sofort eingegraben diesen Tatbestand, dass hier illegal Restmüll eingegraben wurde und deswegen wurde die Deponie sofort gesperrt. Und das war es dann eigentlich auch mit dieser ersten Kontrolle.
Wir haben daraufhin dann ja auch natürlich unsere Presseaussendung gemacht, haben das veröffentlicht, was wir gefunden haben, nachdem die Kontrolle stattgefunden hat, um das nicht zu gefährden. Es ist hat irgendwie Medienanklang gefunden, auch größeren. Und dann hat sich begonnen, so eine ganz spannende Dynamik auch zu entwickeln, irgendwie zwischen uns und auch den Presseaussendungen der Firma Zöchling. Ich glaube, du hast das sehr viel verfolgt, auch Raffi, weil du dabei warst bei der Recherche und dann wissen wolltest, natürlich, was passiert. Wie ist denn so deine Wahrnehmung dazu gewesen in diesem Media-Battle, sage ich jetzt einmal?
Ja, es war ein ziemliches Hin und Her und Wirrwarr und eigentlich auch nichts, was ich so aus meinen gängigen Tätigkeiten kannte. Und auch in der Vorabkommunikation, weil nachdem wir dort waren, nachdem das Material da war, nachdem ihr den Behördentermin gehabt habt, wir waren ja im ständigen Austausch eigentlich, wo dann wirklich nur eigentlich das Thema war, wie berichten wir drüber, wann berichten wir drüber und was können wir sicher sagen oder nicht. Ja. Und dazu waren wir eh, glaube ich, alle paar Tage in Kontakt, beziehungsweise mit anderen Leuten aus dem Team auch. Und dann ist eben auch, ähnlich wie der Journalist dann angerufen hat, recht schnell von euch dann kommen, ja okay, eigentlich wollten wir erst nächste Woche damit rausgehen, aber scheinbar ist da irgendwo ein Leck, wir müssen morgen raus damit. Und ich habe im Vorhinein noch nie wirklich gewusst, wie ich so ein Video aufbereiten soll, weil ich habe A, abseits von dem, was der Stefan mir erklärt hat und dem sehr schön aufbereiteten Factsheet, was alles nochmal zusammenfasst, auch wenn man wirklich nichts davon versteht, habe ich versucht, mir Informationen zusammenzusammeln und halt dann Social Media getreu eine Geschichte zu erzählen, dass die Leute verstehen, warum das wirklich ein Skandal ist. Weil, wie vorher auch erwähnt, wenn man sich als Laie diese Deponie anschaut, checkt man wahrscheinlich gar nicht, warum das nicht legal ist, was die dort machen. Und da war auch viel mehr dahinter und ich habe auch nicht wirklich gewusst, welche Infos soll ich jetzt da rein verpacken, wie soll ich das kommunizieren, weil es ist natürlich ja auch spannend, aus meiner Warte jetzt dann, zu sehen, dass da irgendwo anscheinend Informationen durchsickern, dass man das vielleicht auch schon länger hätte wissen können anstelle von der Landesregierung St. Pölten, dass da vielleicht Bewilligungen gemacht wurden, die eigentlich gar nicht sein sollten, insbesondere auch der Verkauf überhaupt bei der Deponie. Also es ist alles für mich ein Riesenfragezeichen gewesen, was da überhaupt mit rechten Dingen zugeht und was die politischen oder eben auch anderen Stakeholder, sage ich jetzt einmal in dem Zusammenhang, dafür Interessen mitverfolgen. Und eines ist ja ganz klar ein Kapitalinteresse, weil, wie du gerade gesagt hast, circa 1 Million Kubik, was man dort gesamt an Müll deponieren könnte. Das hast du mir dann auch schön erklärt, die üblichen Preise dafür bei anderen öffentlich einsehbaren staatlichen Entsorgungsunternehmen praktisch, also der M48, glaube ich, oder auch in Graz, ist so irgendwas zwischen 200, 250 Euro in Kubik. Also wenn man das da hochrechnet, sitzen die dort eigentlich auf einer komplett mit Müll befüllten Goldgrube, finanziell gesehen, ja. Also das sind ja mehrere Millionen im Spiel, die dort potenziell an Geld machen können. Und deswegen ist das Interesse ja auch hoch, dass man sagt, man grabt möglichst viel Müll da drinnen ein, weil dann verdient man ja auch möglichst viel Geld. Und ja, dieses erste Video, was ich halt gemacht habe, habe ich dann versucht, so ein bisschen dramaturgisch zu erzählen, was eigentlich dort abgeht. Das ist ein für Social Media Shortform Content recht langes Video geworden. Aber es hat eben Anklang gefunden und die Leute fanden es spannend. Und gleichzeitig ist ja auch dann bei Greenpeace euer Social Team mit einem Video rausgegangen, wo eben ganz gut aufgegriffen wurde, was du vorher gesagt hast oder was der Beamte eigentlich gesagt hat, so, sowas habe ich in Österreich noch nie gesehen, das schaut aus wie in Rumänien. Und genauso war der Einstieg bei euch ja bei den Videos. Und wir sind da relativ zeitgleich rausgegangen, haben versucht, da möglichst viel Welle in Social Media mitzunehmen, aber es waren dann ja tatsächlich eher die traditionellen Medien, die sich darum gerissen haben. Wie du gesagt hast, vorher Boulevard oder auch die Lokalzeitungen und alles Mögliche, die immer wieder berichtet haben. Und dann ja auch die, ich glaube, Pressesprecherin von der Zöchling, die da immer wieder irgendwie standhalten müsste. Also den Job würde ich ungern machen. Aber also da ist halt ordentlich viel abgegangen auf der traditionellen Art und Weise. Also ich habe mein Video dann gepostet, ich habe das verfolgt, was da passiert ist. Wir haben uns natürlich beraten, so, was sind die Next Steps, was wird jetzt passieren, weil wir auch noch nicht ganz klar zu dem Zeitpunkt waren, wo wir rausgegangen sind, ist jetzt alles weg, was passiert jetzt dann als nächstes, was für Korruption oder was auch immer steckt da noch dahinter. Alles ja unklar, ja.
Es gab ja danach auch immer wieder Aussagen in Presseaussendungen von der Zöchling, wo von Logistikfehlern gesprochen wurde, wo von haltlosen Vorwürfen gesprochen wurde, wo darüber geredet wird, dass es auf keinen Fall einen Schaden für die Umwelt gibt. Wie ist das bei dir angekommen? Was hat das mit dir gemacht, solche Vorwürfe quasi dann verpuffen zu lassen mit Zitaten?
Ich glaube, das eigentlich Traurige ist, dass ich in der Art und Weise, wie ich solche Sachen schon oft miterlebt habe, egal ob jetzt im internationalen Kontext auf irgendwelche Konflikte bezogen, auf Kriege, auf Umweltskandale, auf irgendwelche Verbrechen von Unternehmen, wenn man solche Sachen von eben Pressesprechern, Leuten, die halt speziell alles darauf auslegen in ihrem Beruf, das ist ja deren Job, die werden dafür bezahlt, dass sie alles, was halt irgendwie ein Unternehmen verbockt haben könnte, gut reden oder halt sagen, das ist gar nicht so passiert. Es ist halt, ich bin ein bisschen abgestumpft, was das angeht. Ja. Also es sind halt leere Worte und ich finde, man merkt das auch sofort, wenn man solche Sachen teilweise dann liest, dass sich das halt einfach nicht um die tatsächliche Gegebenheit handelt, sondern es ist einfach nur, hey, wir müssen da ein bisschen was drehen, das können wir vielleicht so auslegen, das sagt man so und dann ist schon gar nicht so schlimm. Und Leute, die aber eben das nicht konsumieren, sondern dann halt einfach diese Aussendung lesen und halt denken, ja, das arme lokale Unternehmen da, die Zöchling, die da in, ich weiß gar nicht, Heinfeld oder irgendwo sowas sitzen, so, die haben ja nur versucht, den Müll da zu entsorgen, was sollen sie machen, die Armen? Ist ja kein Platz, ist ja das Hochwasser. Das ist so diese Opferrolle, in die sich dann eigentlich begeben wurde und das ist halt, kann ich nicht ernst nehmen.
Wenn du einen Wunsch äußern könntest an die politischen Verantwortlichen zum Thema Umwelt, zum Thema Müllentsorgung, was würdest du dir wünschen?
Naja, also in erster Linie, dass sowas gar nicht erst passiert. Also es ist ja ab dem Zeitpunkt, wo das ja verkauft wurde, in diese Richtung eigentlich schon gewandelt, so kann man sagen. Und da wurde ja viel gemacht, da wurde ja auch viel bewilligt. Und es ist ja, steht auch im Factsheet drinnen, nicht ein Einzelfall. Es ist ja nicht die Zöchling, die eine private Deponie, die da am Ziegelofen das verwaltet und damit einen Haufen Geld macht, sondern der Großteil von den Mülldeponien, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, in Österreich ist ja ein Privatbesitz und wird dafür genutzt, um möglichst viel Geld zu erwirtschaften. Und das ist natürlich an sich kein Business, was halt irgendwie sehr sustainable und nachhaltig ist, aber man muss halt das Beste tun, dass man den Leuten damit nicht schadet, den Anrainern und auch generell allen möglichen beteiligten Leuten, die da irgendwie involviert sind. Und das muss einfach ordentlich gemacht werden. Das ist kein Larifari-Job, wo du halt sagst, ah, hoppala, sondern da sind halt super viele Sachen davon beeinflusst und werden betroffen. Und das muss von Anfang an ordentlich gemacht werden. Und ansonsten aber, das hat nicht nur den Grund von der Zöchling oder von was da jetzt halt passiert ist, was vielleicht genehmigt wurde von der Landesregierung Niederösterreich, sondern da können viel mehr Sachen dazu, was ja auch mit dem Hochwasser in Verbindung steht, was die dort klimatechnisch verbocken. Und also wenn es nach mir ging, würde ich mir einen geschlossenen Rücktritt wünschen von den Leuten dort.
Also da kann man nur dazu sagen, hinter einer Deponie steckt ja viel mehr. Da gibt es ja Labore, die die Kontrolle machen. Eine Deponie ist ja ein Ort, der ständig kontrolliert wird. Also es ist normal vorgesehen, dass mindestens zweimal im Jahr jemand hinfährt und sich das anschaut, unangekündigt. Und das Unternehmen hat dort über einen Zeitraum von, wir schätzen, 5 Jahren ungefähr, gemacht, was sie wollten. Und es ist niemand aufgefallen. Und wir haben die strengsten Opfergesetze der Welt. Also
Das muss man so hingegangen sein eigentlich. Ja. Also, ja. Das ist halt der logische Gedanke, den ich halt von dem allen, was ich mitverfolgen durfte, daraus schließe. Weil diese Umstände eben, wie gesagt, war mir vorher auch nicht bewusst, dass das ja eigentlich so regelmäßig passieren muss. Aber es macht ja irgendwo Sinn, sind wir uns ehrlich. Ne? Es ist ja ein heikles Thema, da muss ja kontrolliert werden. Und in Österreich sind wir ja bei solchen Sachen auch immer kleinlich. Und da, wo es einmal dann wirklich relevant und wichtig wäre, wird es halt einfach nicht gescheit gemacht.
Offensichtlich, ja. Aber ich meine, ich weiß jetzt aus guter Quelle, dass es jetzt sehr ernst genommen wird, dass die Kontrollen geändert wurden. Also mir ist zum Beispiel erklärt worden, dass das Problem ist, der Kontrolleur kommt hin, meldet sich beim Schranken an und er braucht dann 3-4 Minuten, bis das am Berg oben ist. Und anscheinend reichen 3-4 Minuten aus, dass die am Berg, die Mitarbeiter, die oben sind, geschwind alles verscharen, verstecken, was offensichtlich ist. Und deswegen ist jetzt auch eine große Änderung, die wir bewirkt haben, dass erstens einmal mit der Drohne werden solche Deponien kontrolliert, bevor jemand anläutet, also man fliegt einmal drüber und schaut und dann geht man hoch und kann immer Proben nehmen, also die können auch dort Löcher graben, weil der Vorteil von einer Deponie, wo ich was Illegales eingrabe, ist ja, dass ich das nicht wegräumen kann so schnell, also das fällt ja auf und das ist wird jetzt hoffentlich gemacht und auch österreichweit ausgerollt. Also dieser Fall hat zu sehr, sehr viel Veränderung geführt, was das Kontrollwesen betrifft und auch was die Unternehmen betrifft, weil die Abfallunternehmen, die Privaten, leiden ja auch drunter, wenn jemand sozusagen nicht gesetzeskonform spielt, weil der kann immer billiger sein beim Preis, der fährt immer unten rein, der kriegt alle Aufträge und die anderen müssen irgendwie diesen Preisdruck nachgehen und müssen dann halt bei der Behandlung von den Abfällen sparen. Und das ist nicht zielführend. Und dadurch, dass wir jetzt sozusagen diesen Akteur da aufgeplattelt haben, ist für die gesamte Abfallwirtschaft gut. Und wird auch von den Unternehmen honoriert, die ehrlich und gut arbeiten wollen, sozusagen.
Ja, wie du eben gesagt hast, so wir haben damit schon was bewirkt eigentlich. Kontrollen werden besser, es wird genauer hingeschaut, es ist medial da. Die Bürger und Bürgerinnen, die in der Nähe wohnen und eben schon dagegen ankämpft haben, für die hat sich was gebessert. Und so, das zeigt einfach, finde ich, wie wichtig das ist und nochmal die Aussage von vorher, die ich ganz am Anfang getätigt habe, wie wichtig das ist, dass alles politisch ist. Auch eine Mülldeponie ist politisch, weil es so viele Leute betrifft und so viel Interesse dahinter ist. Und deswegen ist es halt unfassbar wichtig, dass man auch als Einzelperson sich immer versucht zusammenzuschließen mit NGOs, gegen solche Sachen anzukämpfen und eben dann auch laut ist und sich nicht einschüchtern lässt im Endeffekt. Und ja, damit hat sie noch nicht aufgehört eigentlich, gell?
Nein, und wie es nach der Kontrolle weitergegangen ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. In der Zwischenzeit könnt ihr unter act.gp/deponie auch unsere Petition unterzeichnen, in der fordern wir einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Müll, strengere Kontrollen, denn Profit darf niemals auf Kosten von Mensch, Natur oder Tieren entstehen. Außerdem auch noch für euch der Hinweis auf unsere Hinweisgeberinnenseite. Dort könnt ihr Umweltverbrechen, Skandale und Hinweise hinterlassen und melden und wir von Greenpeace kümmern uns dann darum. Beide Links dazu bekommt ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube oder auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, lasst uns wissen, wie euch die Folge gefallen hat und erzählt es Leuten, die sich auch für Umweltverbrechen interessieren könnten und gemeinsam mit uns hinter die Kulissen blicken wollen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Greenvestigativ.